ARD Sounds.
Meine Oma fährt auf ihrem Fahrrad Richtung Osten. Sie ist 18 Jahre alt und wird in die DDR zurückkehren. Freiwillig. Und das, obwohl sie eigentlich kein gutes Bauchgefühl dabei hat.
Ich habe mich wirklich gestrebt mit allem, was ging.
Wobei, was heißt schon freiwillig? Also nein, sie wurde jetzt nicht aus dem Westen abgeschoben. Aber es war auf jeden Fall nicht ihre eigene Idee, in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Oma Gunni wäre nämlich gern im Westen bei ihren Freunden und Freundinnen geblieben. Es ist der tiefe Wunsch ihrer Eltern, dass sie zurückkommt. Und irgendwann gibt sie dann nach. Obwohl...
Die haben mir einen Interzonenpass geschickt, ohne Rückweg wieder zurück in die Bundesrepublik.
Aber weil ihre Eltern sie so vermisst haben in den letzten Jahren, machen die richtig Druck und sagen, komm nach Hause zu uns. Sie versprechen ihr sogar ein Auto, wenn sie heimkommt. Und bereiten halt auch sonst alles vor, damit ihre Gunni wieder nach Hause kommt.
Ich musste meinen Eltern diesen Wunsch erfüllen.
Nur Oma Gunni, die will eben eigentlich gar nicht zurück nach Leinefelde. Ich meine, ich kann das schon verstehen. Sie hat ja ihre ganze Jugend im Internat im Westen verbracht, hat tiefe Freundschaften geschlossen. Zurück in den Osten zu gehen, heißt, das alles aufzugeben. Also zum Beispiel ganz konkret, ihre Freunde nicht mehr sehen zu können. Aber nach all den Freiheiten, die ihre Eltern ihr in den letzten Jahren gegeben haben, fühlt sie sich ihnen gegenüber verpflichtet.
Mich extra mit dem Fahrrad hingefahren, damit es noch ein paar Stunden dauert.
Jede Minute will sie hinauszögern. Aber am Ende hilft es nichts. Sie hat ihren
geliebten westdeutschen Pass abgegeben und kriegte jetzt einen DDR-Ausweis.
Und so beginnt es. Ihr neues Leben in der DDR. Und dieses Leben hatte von Anfang an seine Hochs, aber auch sehr schnell seine Tiefs.
Hilfe, habe ich gedacht. Jetzt muss ich tatsächlich bleiben in Leinefelde.
Wann hast du dann für dich entschieden, dass es was Ernsteres ist? Hast du das gespürt?
Es war eben dann die große Liebe. Und da klingelt es nachts so früh um 3 Uhr, stehen zwei Männer da, zeigen mir die Plakette Stadtsicherheit. Und da ist mein Vater durchgedreht.
Ich bin Luise. Und ich reise mit meiner Oma Gunni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR. In der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten, und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma Lass Reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Folge 3. Meine Oma, die Liebe und das Leid. Also nochmal von Anfang an. Meine Oma ist also zurück nach Leinefelde gegangen. Nur
hab's nicht lange in Leinefelde ausgehalten, obwohl mein Vater mir jeden Wunsch erfüllt hat.
Weil sie ja die ganzen Jahre kaum zu Hause war, fühlt sie sich natürlich fremd in ihrem Heimatort, findet keinen neuen Freundeskreis. Hinzu kommt das langweilige Dorfleben. Es gibt dort keine kulturellen Angebote für junge Menschen. Kein Theater, kein Tanzvergnügen, wie man das damals so schön gesagt hat. Also keine Disco. Einfach nichts. Ich meine, sie ist halt 18. Gerade erwachsen geworden. Da will man doch raus in die Welt. Und um dem ein bisschen zu entkommen, macht sie, was ich damals mit 18 auch gemacht habe. Raus aus dem Dorf in die Stadt. Bei mir war es nach Berlin. Bei meiner Oma in die nächstgelegene Stadt Leipzig. Und da lernt sie direkt einen jungen Mann kennen. Einen Grafiker namens Klaus. Also einen anderen Klaus als ihren Boyfriend im jungen Internat, der ja auch so hieß. Und dieser Klaus wurde dann mein Opa. Nein, natürlich nicht. Meine Oma brennt doch nicht mit dem erstbesten Kandidaten durch. Aber Klaus war trotzdem wichtig für das Leben von meiner Oma.
Der hatte sich in mich verliebt und habe zu dem gesagt, Klaus, besorg mir irgendeinen Job in Leipzig. Ich muss da von diesem Dorf weg.
Ich sag mal so, meine Oma wusste halt schon immer, was sie will. Klaus ist tatsächlich so verliebt, dass er das dann auch macht. Weil Gunni gerne eine Ausbildung zur Fotografin machen will, ist der dann echt von Fotostudio zu Fotostudio getingelt und hat gefragt, ob jemand meine Oma als Lehrling einstellen würde. Heute gibt's Jobbörsen. Damals hat man für seine Geliebte halt einen Job gesucht. Nur, das war jetzt alles nicht so einfach. Weil, ob jemand einen Lehrling einstellen darf oder nicht, das bestimmt im Sozialismus nicht das Unternehmen selbst. Das hat der Staat festgelegt. Weil der hat ja die ganze Wirtschaft kontrolliert. Also wo, wie viel produziert werden soll. Und damit auch, wo, wie viele Menschen arbeiten sollen. Jeder Job brauchte damals das Go vom Staat. Planstellen hieß das damals. Man konnte so eine Stelle beantragen, aber das war ein bürokratischer Prozess und der kann eine Weile dauern. Und für meine Oma sowieso schon besonders schwierig, denn ihre Familie waren Kapitalisten, also in den Augen des Staates sehr negativ angesehen. Am Ende kann da auch schon ein Nein rauskommen. Und das Warten muss sich meine Oma ja trotzdem irgendwie finanzieren. Aber sie hat auch noch ein anderes Ass im Ärmel. Und zwar ihren Vater. Der greift ihr erstmal finanziell unter die Arme und zahlt ihr zum Beispiel die ersten 3 Monate ein Hotel in Leipzig, bis sie eine Unterkunft hat. Und sie kann sogar einen Kompromiss mit einer Fotografin finden. Die hat nämlich gesagt,
also sie kann nicht bei mir als Lehrling arbeiten, ich könnte sie aber als Hilfskraft einstellen. Habe ich gesagt, ist mir alles egal, Geld habe ich durch meinen Vater, brauche ich nicht, aber Hauptsache ich komme da raus und ich lerne was.
Meine Oma startet also als junge Frau in Leipzig ihr neues Leben. Sie besorgt sich einen Job, hat ein kleines 9 Quadratmeter Zimmer zur Untermiete, trifft in ihrer Lehre viele spannende Menschen und das Männergame läuft bei ihr.
Und der Klaus, der wartete manchmal 1 Stunde, 2 Stunden auf einer Bank, weil ich mit dem auch verabredet war, weil ich inzwischen mit Bodo schon verabredet war.
Ah, und du hattest dann 2 Freunde gleichzeitig so ein bisschen?
Ja, fast schon.
Oh,
nicht
ja, schlecht.
Ja. Wobei, fällt meiner Oma dann ein, eigentlich waren es ja sogar 3.
Ich hatte ja noch einen Freund in Leinefelde, der...
Was?
Ja, ja. Das war schlimm.
Du warst ja richtig geliebt.
Jupp kam, ja, der liebte mich auch.
Also die Geschichte geht so. Oma Gunni kommt mit 18 zurück nach Leinefelde. Und da verliebt sich der Günther sehr in sie. Meine Oma ist sich aber nicht so sicher bei dieser ganzen Sache mit dem, weil da gibt's ja auch noch den netten Grafiker namens Klaus in Leipzig. Und dann lernt sie sogar noch jemanden kennen. Einen jungen Arzt namens Bodo. Und das ist jetzt mein Opa. Und der tut es ihr einfach gleich so richtig an. Auch wenn sie es damals vielleicht nicht gleich zugeben kann.
Aber der Bodo, der war immer so von oben herab. Der war ja schon eben 5 Jahre älter, ging lieber in Bars und hielt was eher vom Bardamen wahrscheinlich als so ein kleines Mädchen mit einem Pferdeschwanz. Und der behandelte mich immer wie ein kleines Mädchen, sagte, gib mir mal ein Küsschen oder so. Und ging mit mir mal spazieren, da im Johannapark. Und ich dachte, er nimmt mich ja gar nicht für voll.
Meine Oma spürt aber schnell, dass sie von Bodo ernst genommen werden möchte. Dass da vielleicht mehr zwischen ihnen ist als ein kleiner Flirt. Und dass mein Opa eigentlich ein richtig guter Typ ist.
Wann hast du dann für dich entschieden, dass es was Ernsteres ist? Hast du das gespürt? Oder wenn du jetzt
ja,
sagst,
schon.
So, der
ja,
war
schon,
dann irgendwie...
Ja. Es war eben dann die große Liebe.
Also das hast du da
ja,
auch schon für
schon
dich?
Ja, habe ich schon gespürt, ja. Dass er auch so mit mir so unglaublich fair war und so nicht so ein Haut-drauf-Typ.
Dass mein Opa fast 2 Meter groß ist und alten Fotos zufolge durchaus attraktiv, hat bestimmt auch nicht geschadet. Später haben die Leute immer gesagt, dass er wie John F. Kennedy aussieht. Für die, die den vielleicht nicht mehr kennen, das war ein ziemlich gut aussehender ehemaliger US-Präsident. Ich bin dann übrigens doch nochmal neugierig gewesen und habe dann meinen Opa gefragt, was ihm eigentlich an meiner Oma so gefallen hat. Da saßen wir gerade zu dritt bei einem ihrer Instant-Cafés und ich habe direkt meine Oma rausgeschickt, damit mein Opa alles raushauen kann. Ich denke aber, meine Oma hat trotzdem im Flur gelauscht.
Also, die Frage ist, was liebst du an Oma Gunni besonders?
Ihre Konsequenz. Wenn sie gewisse Vorhaben hat, dass sie die auch durchzieht. Also sie ist sehr authentisch und das macht auch eine Verlässlichkeit, mit der kann man leben.
Wenn mein Opa über meine Oma erzählt, wird sein Blick ganz sanft und warm. Für mich ist es ein bisschen so, als würde er plötzlich viele Jahre jünger werden, wenn er über sie spricht.
Josie ist eigentlich ein guter Kumpel. Sie macht auch vieles mit.
Und dann haut mein Opa noch raus.
Und dein Lieblingsoutfit von Oma Gunni?
Nackt.
Das können wir nicht reinschneiden.
Gut, dass ich meine Oma rausgeschickt habe. Aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das auch super schön, dass sich beide in ihrem Alter noch so anziehend finden. Und sowieso steht ja über allem ihr Humor, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Den finde ich auch klasse. Trotzdem, ganz ohne Ruckeleien geht das Liebesviereck nicht zu Ende. Tatsächlich kommt es zu einer ein wenig unangenehmen Situation. Und zwar, als Bodo das erste Mal nach Leinefelde kommt, um die Eltern meiner Oma kennenzulernen. Also so ganz offiziell.
Und jetzt stieg der Bodo aus dem Zug aus. Und da war aber dann der Freund, den ich in Leinefelde hatte, auch mit auf dem Bahnsteig. Bodo stieg aus und gab mir einen Kuss und sagte, ich freue mich, dass ich dich wiedersehe. Und da stand er da und das war ein ganz peinlicher Abend. Das hat mir auch um den leid. Aber was willst du denn machen? Muss ich ja dann mal irgendwann für einen entscheiden.
Muss ich entscheiden, ja.
Ja.
Hast du ja auch nur geguckt, ob was passt und dann hat sich's bei Opa richtig angefühlt.
Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber ich liebe es einfach, wenn die freche Seite von meiner Oma rauskommt. Von all ihren Geschichten, die kannte ich noch nicht. Und wenn ich das so höre, muss ich schon sagen, sie hat's einfach drauf. Weil, ganz ehrlich, meine Oma und mein Opa sind seit fast 70 Jahren verheiratet. Und ich find's einfach toll, dass sie nicht mit dem Erstbesten zusammengeblieben ist, sondern dass sie sich ganz bewusst für meinen Opa entschieden hat. Und dass sie das dann auch durchgesetzt hat. Weil, stellt sich raus, die Mutter von Oma Gunni war erstmal kein Fan von ihrem neuen Freund Bodo.
Die hatte sich einen katholischen Schwiegersohn gewünscht. Und er war ja evangelisch. Mein Gott, er war ja nicht mal Kommunist, sondern evangelisch. Das spielte für sie aber eben auch eine ähnliche Rolle.
Das kommt mir heutzutage so fern vor. Also, dass das wirklich für jemanden ein Thema ist, ob man evangelisch oder katholisch ist. Und dass man deswegen nicht heiraten sollte.
Aber ich habe ihr auch gesagt, dann gehe ich ins Kloster, ich will keinen anderen.
Ja.
Das wäre ihr ja auch recht gewesen. Ich hatte gar keine andere Drohung aussprechen können.
Am Ende haben meine Großeltern einfach Tatsachen geschaffen. Weil irgendwann ist es passiert.
Und du bist ja auch vor deiner Hochzeit schon schwanger gewesen, oder?
Ja.
Bevor ihr geheiratet habt.
Ja, es gab keine Pille.
Genau.
Es gab keine Pille. Und irgendwann passierte das ja fast bei jedem, dass man plötzlich schwanger war.
Auch etwas, was ich an meiner Oma liebe. Sie geht mit allem so offen um. Dieses Schamgefühl, was man ja oft, vor allem als Frau, beigebracht bekommt, hat meine Oma, bei mir zumindest, immer ignoriert. Eigentlich ziemlich modern.
Ich war auch immer ein bisschen leichtlebig.
Also für dich war das auch, weil dann schon, dass du wusstest, okay, jetzt müssen wir auch heiraten? Oder war das dann auch für deine Mutter ein Problem? Oder?
Das war so die Kippe.
Also, na klar, wenn man schwanger geworden ist, dann gab es da schon gesellschaftlichen Druck, auch den Bund fürs Leben zu schließen, wie man so schön sagt. Gerade auch, wenn man aus einer christlichen Familie kommt. Aber meine Oma sagt, dass sie für sich selbst das gar nicht so wahrgenommen hat.
Das war aber nicht weiter tragisch, denn wir wären ja sowieso zusammengeblieben.
Für meine Oma hat es sich also gar nicht wie ein Zwang angefühlt, jetzt heiraten zu müssen. Sie sagt, das war
gar nicht schlimm, ich habe diese Schwangerschaft genossen.
Meine Oma und ihr geliebter Bodo heiraten also. Am 7. Juni 1958. Nach etwa 2 Jahren Daten, oder wie meine Oma vielleicht sagen würde, Schmusen, und im 5. Monat ihrer Schwangerschaft haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Und eigentlich hätte das doch die schönste Zeit ihres Lebens sein müssen. Sie ist jung, sie ist verliebt und sie ist dabei, ihre eigene kleine Familie zu gründen. Aber ganz so einfach war es nicht. Denn ausgerechnet an dem Tag ihrer Hochzeit wird plötzlich alles kippen. Meine Oma erzählt immer, dass über diesem Tag bereits eine verhängnisvolle, schicksalsentscheidende Stimmung hing. Eine Stimmung, die sich bewahrheiten sollte. Aber alles der Reihe nach. Gunni und Bodo heiraten an einem sonnigen Samstag im Sommer 1958 in Leipzig. Auf den Fotos des Hochzeitstags sieht meine Oma wirklich glücklich aus. Sie trägt ihre lockigen, dunklen Haare elegant im Nacken zusammengebunden, nur der Pony hängt ihr frech in der Stirn, dazu ein super schönes, weißes, schulterfreies Petticoat-Kleid, das ihre Taille betont. Wem Petticoat jetzt nicht sagt, stellt euch einfach ein Marilyn Monroe-Kleid vor. Dass sie im 5. Monat schwanger ist, sieht man auf den Bildern wirklich nicht. Sie lächelt mein Opa verliebt an und auch der schaut mehr als stolz drein. Meine Oma und mein Opa geben sich an diesem Tag erstmal nur standesamtlich das Ja-Wort. Wieder wegen der Religionssache, die meiner Uroma so wichtig war.
Weil ich ja katholisch bin und meine Mutter sehr katholisch. Und das wollten wir ihr nicht antun, dass wir jetzt evangelisch heiraten.
Es waren auch nicht viele Gäste da. Nur eine Handvoll nahe Verwandte. Und auch die Trauung selbst ist jetzt nicht so Hollywood-mäßig gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Es war sehr sachlich.
Ja.
Vor allen Dingen sagte der Standesbeamte, sollten Sie sich mal wieder scheiden lassen, das ist nebenan. Also da kam keine Stimmung auf.
Trotzdem war es wohl ein schöner Tag. Es wurde gut gegessen. Der Papa von meinem Opa hatte sogar einen kleinen Film über das junge Paar gemacht, den sie zusammen anschauen. Es klingt alles sehr warm und vertraut. Am Abend fahren Oma Gunni und Opa Bodo in ein schickes Hotel für ihre Hochzeitsnacht. Ein paar andere Gäste, zum Beispiel Gunnis Mama, bleiben noch in Leipzig für die Nacht nach dem Fest. Nur Gunnis Papa fährt am Abend der Hochzeit wieder zurück nach Leinefelde, ihr Heimatdorf. Was meine Oma beim Abschied von ihrem Vater an diesem Abend noch nicht weiß, sie wird ihren geliebten Vater erstmal so schnell nicht wiedersehen. Als Gunni und Bodo von ihrer kleinen Hochzeitsreise heimkommen, kehren sie erstmal in ihre jeweiligen Wohnungen zurück. Sie hatten ja noch nichts Gemeinsames gefunden. Gunni fällt an diesem Abend also alleine und vermutlich völlig erledigt ins Bett.
Und da klingelt es nachts so früh um 3 Uhr, stehen 2 Männer da, zeigen mir die Plakette Stadtsicherheit. Wo ist Ihr Vater?
Mitten in der Nacht klingelt die Stasi an ihrer Tür. Will wissen, wo ihr Vater ist.
Und da war ich so erschrocken. Ich sage, der ist in Leinefelde. Wer sind Sie denn? Wir kommen von der Stadtsicherheit. Ich sage, dann müssten Sie doch am besten wissen, dass der gestern Abend nach Hause gefahren ist. Ja, wir müssen eine Hausdurchsuchung machen. Ich sage, das können Sie nicht. Ich habe nur ein kleines Zimmer. Die haben gedacht, ich habe deine Wohnung, ne, als Unternehmerstochter. Und da sind sie mit reingekommen, mein Zimmer gesehen, wo auch nicht mein Schrank reinpasste. Und wo nur eine Couch drin stand, wo auch keiner drunter liegen kann. Und ja, ich sage aber bitte ganz leise, denn hier in dem Haus mit den anderen Zimmern habe ich nichts zu tun. Ja, und dann sind sie wieder abgezogen, aber ich war so geschockt.
Es dauert ein paar Tage, bis allen klar wird, was damals wirklich passiert ist. Wohin Gunnis Vater auf einmal verschwunden ist. Denn in der Nacht ihrer Hochzeit ist Oma Gunnis Vater heimlich und ganz alleine in den Westen geflohen. Ohne irgendwem vorher Bescheid zu geben. Nicht Gunni und auch nicht seiner Frau. Eine Entscheidung, die für die ganze Familie fatale Folgen haben wird. Aber auch eine Entscheidung, die man vielleicht verstehen kann, wenn man die etwas längere Geschichte kennt. Weil das kam so. Mein Uropa hatte sich in Leinefelde ja so ein Haarbusiness aufgebaut, also ein Unternehmen für Lockenwickler und Haarnetze. In den 30ern wurde er dann sogar richtig erfolgreich damit, hat etwa 50 Leute beschäftigt und soll sogar damit den internationalen Markt erobert haben. Aber dann kam der Krieg und die Nazis haben den Handel mit dem sogenannten Feindesland verboten, was sich natürlich auf das Unternehmen ausgewirkt hat. Außerdem erzählt meine Oma, dass es auch Probleme gab, weil sich ihr Vater oft nicht so verhält, wie vom Nazi-Regime vorgeschrieben. Er hat zum Beispiel, trotz Verbote, seine Kontakte mit jüdischen Geschäftsleuten weitergehalten. Und nach dem Krieg standen dann eben die Sowjets da und haben ihre Besatzungszone zur DDR werden lassen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. In der sozialistischen DDR waren erfolgreiche, private Unternehmer gar nicht gern gesehen. Dort
galten Kapitalisten natürlich erstmal als Feinde, als Klassenfeinde. Das ist die kommunistische Ideologie eben.
Das ist wieder Jens Giesecke, unser DDR-Experte. Giesecke sagt, dass damit nicht nur gemeint ist, was wir heute als Kapitalisten verstehen, sondern in den Augen von Kommunisten waren
die deutschen Kapitalisten die entscheidenden Träger des Nationalsozialismus.
Das ist ein bisschen kompliziert. Aber kurz gesagt, die Nazis haben wirtschaftlichen Aufschwung versprochen. Letztendlich haben aber davon nur bestimmte Gruppen profitiert. Also viele Deutsche haben sich zum Beispiel im NS-Regime irre bereichert, weil sie den Juden und anderen Menschen, die sie verfolgt haben, einfach alles weggenommen haben. Darum ging es übrigens auch in Staffel 1 von diesem Podcast, Opalas Reden. Die Ausbeutung der Juden war natürlich ein Menschenrechtsverbrechen. Das wurde nach dem NS-Reich auch vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg, also vor Gericht, verhandelt. Daraus haben die Kommunisten den Schluss gezogen, alle Kapitalisten sind gleich Faschisten und damit Klassenfeinde. Das war die kommunistische Ideologie.
Also der Faschismus galt als Form des Kapitalismus.
Als die Sowjets 1945 in Deutschland angekommen sind, haben sie in ihrer Besatzungszone auch deswegen erstmal ein paar der ganz großen Unternehmen enteignet. BMW, die Deutsche Bank und noch ein paar mehr. Auch weil es der UdSSR selbst sehr schlecht ging. Die Deutschen hatten bis zu 30 Millionen Tote in der Sowjetunion verschuldet, tausende Städte zerstört, weite Teile der Industrie verwüstet. Die Enteignungen waren damit auch Reparationszahlungen, also sollten quasi helfen, den wirtschaftlichen Schaden, den die Deutschen durch ihren Angriff auf die Sowjetunion verursacht haben, wieder auszugleichen.
Das betraf natürlich zunächst mal die großen, prominenten Betriebe. Und wenn man dann eine Ebene drunter schaut auf, sagen wir mal, die mittleren Fabriken, Unternehmen, die hatten noch eine gewisse Galgenfrist.
Also den Leuten, die die DDR regiert haben, war wohl eigentlich immer klar, dass sie auch die mittleren Unternehmen irgendwann verstaatlichen wollen. Also auch das Lockenwicklerunternehmen von meinem Uropa. Volkseigentum werden hieß das. Um daraus aber nicht so eine große Enteignungsaktion zu machen, wo sich dann potenziell viele Leute aufregen könnten, hat die DDR das mit den Enteignungen so ein bisschen unter der Hand gemacht.
Und zum Teil wurde ihnen einfach das Leben schwer gemacht. Also es gab dann eben extrem hohe Steuern unter anderem. Und es ging eigentlich letztendlich darum, alle Unternehmer dazu zu bewegen, dass sie ihr Unternehmen aufgeben.
Oft haben hohe Steuern aber nicht gereicht, um die Unternehmer zu zwingen, sich dem Sozialismus unterzuordnen, sie gefügig zu machen oder sie ganz loszuwerden. Und da hat die SED noch tiefer in die Trickkiste gegriffen und hat so getan, als hätten die jeweils irgendwas Kriminelles gemacht.
Es wurde eben irgendeine Art von illegales Verhalten unterstellt.
Und das ist eben auch meinem Uropa passiert. So eine Mischform aus Steuern und Verbrechen. Deswegen stehen Ende der 50er Jahre auf einmal Fahnder vor seiner Tür.
Und fragte in den Familien, wer macht denn hier alles für die Firma Bose, ist mein Mädchenname, Bose Heimarbeit.
Und die durchsuchen über Wochen und Wochen das Unternehmen von ihm und fragen die Leute im Dorf aus, um irgendetwas zu finden, was man ihm anhängen könnte. Und naja, am Ende haben sie vermeintlich auch was gefunden.
Und das war Wirtschaftsvergehen und
Steuerhinterziehung. Sogar.
Und Steuerhinterziehung.
Ja. Sie behaupten, dass die Näherinnen, die von zu Hause aus arbeiten konnten, viel zu viel verdient hätten und außerdem ihre Männer beim Nähen mitgeholfen hätten. Das ist ja alles für die Steuer relevant.
Dann haben die aufgezählt, wie viel Schwarzarbeiter mein Vater mehr hat.
Meine Oma erklärt es so. Das DDR-Finanzministerium wirft ihm vor, seine Firma fälschlich als kleinen Handwerksbetrieb gemeldet zu haben, aber dass er in Wirklichkeit so viele Personen beschäftigt hat, dass er eigentlich ein Industrieunternehmen führt. Und die müssen hier, in der DDR, deutlich mehr Steuern zahlen. Deswegen soll er da jetzt plötzlich ganz, ganz viele Steuern aus den letzten Jahren nachzahlen, etwa 190.000 Mark. Also damals einfach eine absurd hohe Geldsumme. Eigentlich ist es da schon klar, dass es für meinen Uropa gelaufen ist, dass er das finanziell gar nicht stemmen kann und auch keine Chancen hat, vor Gericht zu klagen oder so, weil ist ja alles vom Staat beeinflusst. Aber er gibt noch nicht auf. Meine Oma erzählt, er kratzt wirklich jeden Pfennig zusammen, den er findet, um irgendwie noch die Summe aufzubekommen.
Er hat alle Konten leer gemacht und hat mindestens, ich glaube, so 75.000 bis 80.000 Mark zahlen können. Und hat gesagt, und den Rest zahle ich euch, aber lasst mich in meinen vier Wänden.
Die Stasi hat ihn jetzt wirklich ganz genau im Visier. Und sie zwingen ihn in eine sehr schwierige Situation. Sie wollen, dass er aufgibt, Insolvenz anmeldet, sodass er die Firma an den Staat abgeben muss. Und wenn er das nicht macht, dann werfen sie ihn halt einfach als Wirtschaftsverbrecher ins Gefängnis und übernehmen die Firma trotzdem. Tatsächlich hat sich die Schlinge da schon so eng um meinen Uropa gelegt, dass er eigentlich nicht mehr sein Dorf, also Leinefelde, verlassen darf, weil die Stasi verhindern will, dass er flieht.
Dann kriegte er von der Stasi nochmal die Erlaubnis, nach Leipzig zu meiner standesamtlichen Hochzeit zu kommen, musste aber abends wieder zurück sein. Und zu meiner Mutter hat er gesagt, bleib du noch ein paar Tage in Leipzig.
Und in dieser super angespannten Lage sitzt er bei der Hochzeit von Gunni und Bodo. Das klingt jetzt alles so, als ob er da schon seine Flucht heimlich geplant hatte. Aber das war wohl nicht so. Zu seiner Frau sagt er, sie solle länger in Leipzig bleiben, damit sie mal ein bisschen Pause von diesem ganzen Stasi-Stress bei sich zu Hause hat. Und er fährt an diesem Abend tatsächlich erstmal, ganz brav, wie er es angekündigt hatte, zurück nach Hause, nach Leinefelde. Aber da passiert etwas, das ihn dann doch erschüttert. Er kriegt unangekündigten Besuch.
Und an dem Abend kam ein Mann vom Finanzamt und sagte, Herr Bose, ich rate Ihnen, heute Abend um 9 geht noch ein Zug nach Berlin. Sie sind morgen früh um 4 kein freier Mann mehr.
Der Mann von der Finanzverwaltung sagt, jetzt ist die Galgenfrist vorbei. Morgen wird er von der Stasi festgenommen.
Und da ist mein Vater durchgedreht, hat sich noch irgendwie eine Wurst und ein paar Strümpfe eingepackt. Also völlig chaotisch losgefahren.
Oma Gunnis Papa denkt also gar nicht weiter nach, sondern wirft wahllos Sachen in seinen Koffer und springt in den nächsten Zug zurück nach Leipzig. Und von da aus weiter Richtung Berlin. Weil die Mauer wird erst in 5 Jahren gebaut und deshalb ist Berlin damals einer der besten Orte, um in den Westen zu fliehen. Man kann zu der Zeit recht einfach in die S-Bahn steigen und rüber in den Westen fahren. Das haben auch viele Menschen gemacht. Auch deswegen hat die DDR ja dann auch die Mauer gebaut, um diese Massenflucht zu stoppen.
Da war der in der Nacht, musste der in Leipzig umsteigen und hat sich nicht getraut, mich anzurufen, weil er wusste, dass er mich dann belastet. Ich durfte
Dein
es doch
Vater
nicht wissen.
Jetzt. Dein Vater
ja,
ist.
Der auf der Flucht war.
Ja.
Er will seine Familie also nicht zu Mitwissern seiner Flucht machen. Das wird in der DDR ja auch hart bestraft. Er fährt nach Potsdam zu seinem Schwager und von dort mit der S-Bahn in den Westen. Gunnis Vater ist aber so im Schock und verwirrt, dass er sogar noch mal zurück in den Osten zu seinem Schwager fährt, weil er das alles nicht glauben kann. Was, wenn der Mann von der Finanzverwaltung Unrecht hatte? Er ruft also noch mal zu Hause in Leinefelde an. Seine Frau ist noch in Leipzig und weiß von nichts, aber er hat eine ehemalige Schulfreundin, die er erreicht.
Und er hat gesagt, stimmt denn das? Oder ich habe doch gar nichts verbrochen, ich habe doch schon so viel Geld bezahlt. Wieso?
Und die Freundin sagt ihm dann, die Stasi ist hier und macht Hausdurchsuchung. Sie erzählt sogar, dass am Leinefelder Bahnhof ein Steckbrief von ihm ausgehängt worden ist. Es ist also wahr. Er ist wirklich nur haarscharf der Stasi entkommen. Da steigt Oma Gunnis Vater wieder in die S-Bahn und fährt in den Westen. Diesmal endgültig. Er kann nicht mehr zurück. Nie wieder. Wenn er es doch machen würde, würde er sofort festgenommen werden. Und das heißt aber auch, er verlässt nicht nur die DDR endgültig, sondern auch seine Familie dort. Seine Tochter, die er so liebt, die auf seinen Wunsch zurück in die DDR gekommen ist und dort gerade geheiratet hat. Seine Frau, mit der er seit mindestens 30 Jahren verheiratet ist. Und trotz des nächtlichen Besuches der Stasi bei meiner Oma, dauert es ein paar Tage, bis seine Tochter und seine Frau verstehen, was passiert ist.
Meine Mutter fuhr nach 3 Tagen zurück und ahnte nicht, dass mein Vater geflohen war. Und fuhr sozusagen in unserem Haus der Stasi in die Arme.
Erst dort erfährt sie von der Flucht. Für meine Oma und ihre Mutter ist das ein unfassbarer Schock.
Und meine Mutter hat das alles nicht mitgekriegt. Und ich schon schwanger mit dem Baby.
So gut die Gründe von Gunnis Vater auch sein mögen, er hat die beiden verlassen. Und das muss wehgetan haben. Und die Konsequenzen sind für die beiden noch viel, viel weitreichender als dieser erste Gefühlsschock. Weil sie rutschen jetzt wegen seiner Flucht selbst quasi auf die schwarze Liste der DDR. Vor allem Gunnis Mama ist nun offiziell die Frau eines Republikflüchtigen, eines Staatsverräters. Und das wird Folgen haben.
Und an ihr hat sich die Stasi dermaßen gerecht.
Das war Folge 3 von Oma Lass Reden. Meine Oma, die Liebe und das Leid. Oma Lass Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren waren Magdalena Puls und Maxim Landau. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. Ich hoffe, Omi, dass du bei dieser Folge ein bisschen gelacht hast. Ich liebe nämlich deinen Humor und deine Art, so cool die Dinge rauszuhauen. Es ist wirklich so ein Geschenk, dass ich als Kind so eine Frau wie dich in meinem Leben hatte.
Hey, liebe Hörerinnen und Hörer von Oma, lass reden. Ich bin Ann und möchte euch eine Geschichte aus meiner Familie erzählen. Meine Verwandte Katharina ist 80 Jahre alt. Wir fahren immer wieder zusammen an den Bodensee, in eine kleine Holzhütte. Und bei einem dieser Urlaube hat sie mir etwas anvertraut, das mich umgehauen hat. Katharina wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs genau dort am See gezeugt. Ihre Mutter hatte damals eine verbotene Beziehung mit einem französischen Soldaten. Katharina ist ein Besatzungskind und sie hat ihr ganzes Leben lang nach ihren Wurzeln gesucht. In meinem Podcast Der verbotene Vater erzählt sie mir ihre Geschichte. Offen, ehrlich und sehr berührend. Wenn euch Familiengeheimnisse, Zeitgeschichte und ganz persönliche Schicksale interessieren, dann hört unbedingt rein. Der verbotene Vater bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.